SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Aus dem Libanon werden weitere israelische Angriffe gemeldet. Wir lassen uns das gleich von unserer Korrespondentin in Beirut schildern. Außerdem berichten wir über die Hochwasserlage in Mittel- und Osteuropa. Vielerorts wird aufgeräumt. Und heute war mal wieder internationaler Klimastreik von Fridays for Future. Die Lage im Libanon beschäftigt uns auch heute wieder besonders. Am Dienstag und Mittwoch diese Woche sind ja bei koordinierten Explosionswellen hunderte Menschen verletzt worden. Etwa 2 Dutzend Tote wurden gemeldet. Es gilt als ziemlich wahrscheinlich, dass das aus Israel gesteuerte Aktionen waren. Dann seit gestern Nachmittag verstärkt Raketen- und Drohnenangriffe aus Israel auf den Libanon. Heute war offenbar besonders Beirut betroffen. Unsere Korrespondentin Anna Osius hält sich dort gerade auf. Frau Osius, wie ist denn die aktuelle Lage?
Ja, vor wenigen Stunden hat es hier offenbar einen gezielten Angriff Israels auf einen Vorort im Süden von Beirut gegeben. Offenbar hat eine Drohne mehrere Raketen auf ein Gebäude abgefeuert und dort sollen sich hochrangige Hisbollah-Leute aufgehalten haben. Das libanesische Gesundheitsministerium meldet mehrere Tote, zahlreiche Verletzte. Die Zahlen dürften noch weiter steigen, denn offenbar sind 2 Gebäude aufgrund des Anschlags in sich zusammengebrochen. Wir wissen nicht, wer noch unter den Trümmern ist. Libanons Regierungschef sagte bereits, wer mitten in einem belebten Wohnviertel so etwas durchführe, der nehme keine Rücksicht auf Zivilisten. Und Ziel des Angriffs war offenbar ein hochrangiger Kommandeur der Hisbollah, Ibrahim Akil heißt der Mann.
Sie haben es gerade gesagt, mitten im belebten Wohnviertel sei das passiert. Anders als bei diesen explodierten Pagern und Funkgeräten gibt die israelische Armee bei diesen Raketen- oder Drohnenangriffen ja zu, dahinter zu stecken. Das Ziel sei eben die Hisbollah-Miliz. Wird die denn maßgeblich getroffen oder vielleicht tatsächlich nicht?
Ja, noch ist der Tod von diesem Ibrahim Akil nicht offiziell bestätigt, aber es mehren sich die Signale. Er zählt oder vielleicht zählte zu der Führungsspitze der Hisbollah, muss man sagen, gehört zu den Gründungsmitgliedern und wirkte besonders im militärischen Flügel als Chef der Eliteeinheit der Hisbollah. Und die USA hatten tatsächlich ein Kopfgeld von 7 Millionen US-Dollar auf ihn ausgesetzt, denn Akil war in den 80er Jahren Hauptmitglied hier der Organisation Islamischer Dschihad und damit verantwortlich für die Bombenanschläge auf die US-Botschaft und die US-Marinekaserne, wo hunderte Menschen gestorben sind. Und deswegen wurde er international gesucht und absurderweise soll er wohl erst heute aus dem Krankenhaus entlassen worden sein, nachdem er verletzt worden war, als vor wenigen Tagen diese kleinen Pager und Walkie-Talkies in die Luft geflogen sind.
Nun überzieht ja die Hisbollah-Miliz seit vergangenem Oktober besonders den Norden Israels praktisch täglich mit Raketen. Israel feuert dann immer wieder zurück, wie zum Beispiel wohl auch heute. Was meinen Sie, groß ist das Risiko, dass es an dieser Front zu einem echten Krieg kommt, wie manche befürchten, dass der sich zu einem Flächenbrand in der gesamten Region entwickeln könnte?
Wir erleben jetzt hier in Beirut den 3. großen Angriff, die 3. Explosionswelle innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von einer Woche. Und Beobachter sagen, damit stehe eigentlich fest, dass das hier zu einem Krieg wird. Ich bin mir nicht sicher, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben, Sie haben es angesprochen, gesehen, dass heute schon die Eskalation an der Grenze immer weiter voranschritt. Das heißt, Israel hat in der Nacht schon Raketenstellungen der Hisbollah massiv bombardiert im Süden des Libanon. Wiederum die Hisbollah hat geantwortet, hat sehr viele Raketen rübergeschickt nach Israel und jetzt eben diese sehr gezielten Explosionen, 3 an der Zahl. Wir haben eigentlich in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt, dass Hisbollah und Iran kein Interesse an einer ganz großen Eskalation haben. Auch die letzte Rede von Hisbollah-Chef Nasrallah gestern war eigentlich eher gemäßigt und man hatte den Eindruck, ja, permanente Provokationen von Südlibanon Richtung Nordisrael, ja, als Solidarität mit den Palästinensern in Gaza, eben auch der Hinweis immer, sobald der Krieg in Gaza endet, würde auch das enden, aber ich bin mir nicht sicher, ob angesichts dieser jüngsten Entwicklungen das weiter so ruhig, in Anführungsstrichen, ruhiger bleibt.
Nun ist ja die Hisbollah-Miliz groß und wichtig im Libanon, wird manchmal Staat im Staate genannt da, aber dennoch wird es ja viele Menschen im Libanon geben, die die Taten der Hisbollah nicht gutheißen. Was hören Sie denn so im Land? Wie blicken diese Personen auf den Konflikt, wie er sich gerade entwickelt?
Absolut. Es gibt sehr viele Hisbollah-Kritiker im Land, wobei man sagen muss, dass sie momentan leiser werden. Das heißt, man merkt schon eine gewisse Solidarisierung der Bevölkerung mit der Hisbollah und das konfessionsübergreifend, weil man eben vor allem diesen Pager-Angriff und den auf die Walkie-Talkies als so hinterlistig empfunden hat, weil eben ja auch Kinder dabei gestorben sind, Zivilisten dabei ums Leben gekommen sind. Aber man muss sagen, die Hisbollah-Kritiker hier im Land, die sehen natürlich, dass dieses Land immer mehr in einen Krieg rutscht, ohne dass das der Wille der Bevölkerung ist und dass dieser Krieg ein Stück weit dem Land aufgezwungen wird, und das macht den Menschen hier große Sorgen.
Unsere Nahostkorrespondentin Anna Osius live in der SR-Info-Bilanz am Abend. Zum 8. Mal ist EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen jetzt schon nach Kiew gereist, allein seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Diesmal geht es um die Frage, wie die EU die Ukraine in den kommenden Monaten unterstützen kann. Unter anderem bei der in großen Teilen zerstörten Energieinfrastruktur. Andrea Bär hat sie heute begleitet.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen traf zum Auftakt Mitarbeitende des ukrainischen Katastrophendienstes. Nach russischen Angriffen sind sie mit die Ersten vor Ort, löschen Feuer, suchen Verschüttete, bergen Leichen und müssen erneut die Zerstörung der Infrastruktur erleben. Laut Energieministerium hat Russland die Energieinfrastruktur rund 1000 Mal systematisch angegriffen. Ihr Besuch erfolge in einer entscheidenden Zeit, denn der Winter stehe vor der Tür. Russland fahre damit fort, das Land in die Dunkelheit zu bomben, sagte Ursula von der Leyen in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Volodymyr Zelensky. Die EU wolle Kiew einen Kredit in Höhe von 35 Milliarden Euro gewähren, der mit Zinserträgen aus eingefrorenem Vermögen der russischen Zentralbank finanziert werden solle, so von der Leyen. Damit könnte der insgesamt 50 Milliarden Euro Kredit umgesetzt werden, den die G7 Länder der Ukraine aus diesen russischen Geldern in Aussicht gestellt haben. Das ist ein großer Schritt. Wir sind jetzt zuversichtlich, dass wir dieses Darlehen sehr schnell an die Ukraine weitergeben können. Ein Kredit, der durch Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten gedeckt ist. Man müsse die Ukraine so gut wie möglich stärken, sagte Präsident Volodymyr Zelensky. Es ist nur gerecht, dass die russischen Gelder, die gefunden und eingefroren wurden, zur Verteidigung gegen Russlands Aggression eingesetzt werden. Auf politischer Ebene gibt es dazu eine Entscheidung. Wir brauchen einen klaren Mechanismus für die Nutzung der 50 Milliarden, auf die man sich weltweit geeinigt hat. Sie sollten in den kommenden Monaten für den Staatshaushalt der Ukraine greifbar sein. Brüssel will zudem weitere 160 Millionen Euro bereitstellen, unter anderem für humanitäre Hilfe und das Reparieren der von Russland zerstörten Energieinfrastruktur. Die EU wolle 2,5 Gigawatt Kapazität der zerstörten Energiesysteme reparieren, so von der Leyen. Das sei etwa 15% des landesweiten Bedarfs im anstehenden Winter. Zudem solle die Ukraine weiterhin an das europäische Stromnetz angeschlossen bleiben. Damit können wir 2 Gigawatt Strom in die Ukraine exportieren. Das deckt etwa 12% des Winterbedarfs. Mit diesen beiden Säulen, Reparatur und Verbindung, können wir also über 25% des Bedarfs des Landes für diesen Winter decken. Nach Angaben von Präsident Zelensky hat Russland mehr als 3/4 der Energiesysteme zerstört. Zudem befindet sich ein Teil auf russisch besetztem Gebiet, zum Beispiel das Atomkraftwerk Saporischschja. Unternehmen, Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Behörden, Einkaufszentren – alle brauchen Strom, Heizung und Wasser. Mit Ausfällen von bis zu 18 Stunden Strom am Tag rechnen die Vereinten Nationen. An deren Sitz in New York findet kommende Woche die Generalversammlung statt, vor der Zelensky reden wird. In New York will er auch eine neue diplomatische Initiative vorstellen, Siegesplan genannt. Gleichzeitig visiert Volodymyr Zelensky noch in diesem Jahr einen zweiten Friedensgipfel an. Wir alle in Europa sind gleichermaßen am Frieden interessiert. Frieden ist weder ein Einfrieren des Kriegs noch eine Manipulation des Völkerrechts und der Moral. Frieden muss dauerhaft sein, und das wird er auch.
Aus der Ukraine hat Andrea Bär berichtet. Nach dem starken Dauerregen am vergangenen Wochenende in Ost- und Mitteleuropa zeigt sich mittlerweile ein geteiltes Bild. In Teilen Polens und Ostdeutschlands werden die hohen Pegelstände erst erwartet. Die Flutwelle arbeitet sich langsam vor. In Tschechien und Österreich dagegen ist das Schlimmste offenbar überstanden. Dort zeigt sich nun das Ausmaß der Schäden. Und dort wird aufgeräumt. Silke Hane hat sich in Niederösterreich umgesehen, in einem Dorf, das unerwartete Hilfe aus Wien bekommen hat. Syrische Geflüchtete sind spontan angereist.
Unsere Mitglieder haben die Wände hier alles gebrochen.
Abdulkim Al-Shata steht im Gemeindeamt von Matzleinsdorf bei Melk, Niederösterreich. Der Vorsitzende des Vereins Freie Syrische Gemeinde aus Wien und Dutzende Mitstreiter haben hier in den letzten Stunden durchnässte Gipswände eingerissen und Schutt rausgetragen. In den vergangenen Tagen haben sie Keller ausgeräumt, Schlamm geschippt, Berge von Müll entsorgt.
Wir sind hier wegen Hochwasser und Überflutung und die österreichische Bevölkerung zu helfen.
Rund 100 Leute, die im Verein organisiert sind, haben über die letzten Tage mit angepackt.
Im 2015 Österreich hat uns aufgenommen, geholfen und wir sind dankbar und müssen etwas zurückbringen. Und wir wissen schon, wie es ist, wenn man alles verliert.
In Matzleinsdorf stand die Feuerwehr während der Flut vor einer besonderen Herausforderung. Das Feuerwehrhaus stand ebenso unter Wasser wie andere Gebäude im Ort. Jetzt, wo das Wasser wieder weg ist, ist die Hilfe der Syrer aus Wien angesichts der vielen Arbeit mehr als willkommen, so Feuerwehreinsatzleiter Thomas Farnberger.
Sie haben Keller geräumt, sie haben Kästen geschleppt, Pellets, Bunker ausgeräumt, was eigentlich wir als Bevölkerung oder Feuerwehr nicht leisten hätten können. Ohne diese Hilfe wäre es vielleicht ausgegangen, es wäre viel komplizierter gewesen. Irgendwelche Einsatzkräfte, Menschenrettungen durchführen müssen, die was Keller auspumpen müssen oder sonstige Sachen jetzt im Hochwassereinsatz leisten, Dämme sichern, ist für solche Arbeiten, wo bei uns das Wasser schon abgelaufen ist, ist die Unterstützung von den syrischen Mitbewohnern in Österreich sehr wichtig.
Auch beim Hobby-Fußballclub Matzleinsdorf gibt es eine Menge zu tun. Das Vereinshaus ist hin. Auf dem Vordach liegen Kürbisse. Die hat die Flut dorthin gespült, zeigt Ines Golias.
Also das Wasser war vor 2 Tagen da oben, weil da liegen die Kürbisse da. Vorgestern waren wir so hoch im Wasser gestanden.
Die junge Frau hält sich die Hand über ihren Kopf. Auch das Haus ihrer Eltern stand unter Wasser. Und auch da kam die Hilfe der Freien Syrischen Gemeinde gerade recht.
Also 4 Burschen haben gestern bei meinen Eltern im Keller geholfen. Die haben den blitzeblank geputzt und die waren so motiviert, wir haben eh nicht mehr Kinder und da waren wir voll dankbar, dass die geholfen haben.
Sie sei nicht skeptisch gewesen, manche andere im Ort vielleicht schon, sagt Golias. Auch Abdulkim Al-Shata geht davon aus, dass er sich hier in den letzten Tagen unter dem ein oder anderen FPÖ-Wähler bewegt hat. Die rechte Partei führt die Umfragen vor der Wahl in einer Woche an. Die FPÖ hat den Wahlkampf vor der Flut mit ihrem Kernthema Migration dominiert. Der Anschlag von Solingen und seine Folgen haben auch in Österreich die Debatte um Asyl und Abschiebungen angefacht. Das geht auch an den syrischen Geflüchteten nicht spurlos vorbei.
Wir sind eigentlich im Wahlkampf. Ja, FPÖ-Politiker Kickel und die andere AfD, sie nutzen das und sie hetzen gegen Flüchtlinge. Aber nicht alle Flüchtlinge sind gleich.
Aus Niederösterreich hat Silke Hane berichtet. Heute am Freitag war seit längerem mal wieder internationaler Demonstrationstag für mehr Tempo beim Klimaschutz. Fridays for Future hatte aufgerufen, von Spitzbergen in der Arktis über Bangladesch bis Saarbrücken. Allein in Berlin sind mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen.
Wir sind heute hier, um für Klimagerechtigkeit zu protestieren, um einfach auch Präsenz zu zeigen in Zeiten, wo das Interesse abnimmt, wo die Hochwasser zunehmen, wo wir überall Krisen haben, die natürlich auch soziale Krisen sind, aber die von der Klimakrise befeuert werden.
Das wird ja immer deutlicher mit dem Klima, dass man da was getan werden muss. Und vielleicht erweicht sich ja unsere Regierung, da mal ernsthafte Klimaaktivitäten zu machen. Früher hat man immer gesagt, der Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Heute könnte man sagen, das Klima ist nicht alles, aber ohne Klima ist im Grunde alles nichts.
Die Klimakrise ist da, wir sehen jetzt die Folgen. Es sterben jährlich so viele Menschen an den Folgen jetzt schon. Und das macht mich sehr wütend und es macht mir auch sehr Angst, vor allem weil eben die Themen, die stattdessen da sind, einfach, man merkt, der Rechtsruck ist da. Es wird sehr viel über Migration geredet. Migration wird geframed als das größte Problem unserer Zeit. Was einfach rechte Stimmungsmache ist und wir haben richtige Probleme und die sollten wir jetzt angehen.
Unterstützt wurden die Proteste in Deutschland von NGOs und Verbänden, etwa von Greenpeace, dem WWF und zahlreichen lokalen Organisationen. Aber die Teilnehmerzahlen in Berlin, gerade mal mehrere tausend, zeigt, Die Zeiten, in denen Massen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen, scheinen zumindest erstmal vorbei zu sein. Dazu der Kommentar von Janina Schreiber.
Ich glaube nicht, dass wir klimamüde sind. Ich glaube, wir sind veränderungsmüde. Um also wieder wach zu werden, brauchen wir etwas, was uns da rausholt. Da wäre, das liegt auf der Hand, die Realität. Das Klima wartet nicht mit der Veränderung auf uns. Pro Grad Erwärmung kann die Luft 7% mehr Wasserdampf aufnehmen. Doch der kommt auch wieder runter. Und zwar in Form von Starkregen. Wie jetzt kürzlich passiert. Diese Extremwetter, sie werden immer häufiger und heftiger. Wen dieser Sound nicht wachrüttelt, den wecken vielleicht die Rufe der Klimabewegung auf. Doch die letzte Generation sorgte so sehr für Eskalation, dass es viele Menschen eher erschöpfte als wachrüttelte und vielleicht zu sehr daran erinnerte, wie schwer Veränderung sein kann. Und Fridays for Future? Sie schienen zuletzt sehr viel leiser zu klingeln. Aber sie sind mitnichten von der Bildfläche verschwunden. Die Bewegung mag vielleicht nicht mehr massenweise mobilisieren, aber sie hat ein Mittel gefunden, das gegen die Veränderungsmüdigkeit helfen kann. Bündnisse eingehen, wie zum Beispiel das mit der Gewerkschaft Verdi. Starke Bündnisse sind gut, denn der Gegenwind ist rau. Populistische Attacken auf den politischen Gegner statt Klimaanpassung. Eine Regierung, die weiterhin fossile Energien fördert, anstatt in Erneuerbare zu investieren, und das Erstarken einer AfD, die noch immer die menschengemachte Klimakrise leugnet. Sich zusammentun, dagegen vorzugehen, das muss nicht immer laut sein, aber auch das kann Kräfte freisetzen, das kann wachrütteln. Voraussetzung dafür ist, dass wir unsere innere Uhr darauf einstellen. Gemeinsam statt einsam Veränderung wagen. Lieber heute als morgen. Dennoch, das ist zumindest die Hoffnung, haben wir die Wahl, ob wir die Veränderung bei Design, also durch Klimaschutz und Anpassung wollen, oder bei Desaster, durch die Katastrophe.
Der Kommentar von Janina Schreiber um 17.46 Uhr. Jetzt die Meldung in Kürze von Roswitha Böhm.
Die Warnung wegen verunreinigtem Trinkwasser in St. Ingbert ist für alle Stadtteile aufgehoben. Wie die Stadt dem SR mitteilte, wurden keine gefährlichen Stoffe mehr im Wasser nachgewiesen. Das hat die Probe eines Labors des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz in Mannheim ergeben. Demnach können auch Bewohner in den Stadtteilen Mitte und Oberwürzbach das Wasser wieder trinken oder zum Kochen und Duschen nutzen. Bei einem Feuerwehreinsatz war gestern Löschschaum in das Trinkwasser gelangt. Wie das passieren konnte, ist derzeit noch unklar. An der Aufklärung arbeitet jetzt die untere Bauaufsicht. Das Saarland drängt darauf, die Kaufprämie des Bundes für Elektroautos wieder einzuführen. Wirtschaftsminister Barke von der SPD sagte, es gehe darum, dass sich auch Normalverdiener ein E-Auto kaufen könnten. Es seien Impulse nötig, um die Nachfrage nach Fahrzeugen zu erhöhen und somit die Produktion der deutschen Automobilindustrie zu steigern. Nur so könnten Autos am Ende zu günstigeren Preisen in den Markt gebracht und Arbeitsplätze gesichert werden. Das Saarland will noch in diesem Monat einen entsprechenden Antrag im Bundesrat einbringen. Knapp eine Woche nach der Einführung der ausgeweiteten deutschen Grenzkontrollen hat Luxemburgs Regierung eine maßvolle Umsetzung gefordert. Innenminister Gloden betonte, die deutsche Bundespolizei müsse die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und den Alltag der Menschen in der Grenzregion so gering wie möglich halten. Er bezieht sich dabei etwa auf die Situation auf der A64 zwischen Luxemburg und Trier. Dort ist seit Montag eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Laut Bundespolizei kommt es vor allem im Berufsverkehr zu Verspätungen von bis zu 25 Minuten.
Die Brandmauer. Dieses Wort hören wir seit einigen Jahren immer wieder und gerade die Union sagt von sich selbst immer noch sinngemäß, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Die Brandmauer, die hält. Stimmt schon für Deutschland nicht mehr so richtig. In vielen Kommunen gibt es mittlerweile durchaus formale oder auch informelle Kooperationen mit Rechtsaußen. Und jetzt hat die Brandmauer auch im Europaparlament einen ordentlichen Riss bekommen. Erstmals haben Konservative und Rechtsextreme gemeinsam einen Resolutionstext eingebracht und verabschiedet. Matthias Reiche.
Es geht um eine vor allem symbolische Resolution zu Venezuela, die am Donnerstag verabschiedet wurde. Die Ja-Stimmen kamen von der rechtspopulistischen EKR, den beiden rechtsradikalen Fraktionen der Patrioten für Europa sowie souveränen Nationen, in der die deutschen AfD-Abgeordneten den Ton angeben, und der christdemokratischen EVP, der größten Fraktion, zu der auch die CDU-CSU-Gruppe gehört. Und da liege das Problem, sagt der FDP-Europaparlamentarier Moritz Körner.
Die CDU koaliert im neuen Europäischen Parlament ungeniert mit den Ultrarechten. Gerade bei einem Thema wie die autokratischen Verhältnisse in Venezuela hätte es ja die Möglichkeit gegeben, mit den Liberalen einen gemeinsamen kritischen Text zu verfassen.
Eine Resolution gegen den venezolanischen Autokraten Nicolas Maduro hätten Liberale genauso wie Sozialdemokraten und Grüne mitgetragen. Nur wollte man nicht noch einmal übereilt einen venezolanischen Oppositionsführer offiziell als Wahlsieger anerkennen. So wie 2019, als auch mehrere EU-Staaten Juan Guaido zum Präsidenten erklärten, was sich dann als strategischer und diplomatischer Fehler erwies. Die Christdemokraten im EU-Parlament wollten das aber nicht gelten lassen und brachten gemeinsam mit den Rechtsaußen im Parlament einen Resolutionstext ein. Ein Tabubruch, meint nicht nur der grüne Europaparlamentarier Daniel Freund.
Zum allerersten Mal überhaupt haben Konservative und Rechtsextreme gemeinsam einen Text eingebracht, also nicht nur zusammen abgestimmt, sondern wirklich sich auf einen gemeinsamen Text geeinigt. Das ist ein historischer Dammbruch. Und es zeigt auch, dass das Versprechen von Manfred Weber und seinen Konservativen im Wahlkampf, dass es keine Zusammenarbeit mit Fraktionen gibt, die nicht pro EU, pro Rechtsstaat und pro Ukraine sind, das ist jetzt alles Makulatur.
Diese Abstimmung werfe einen dunklen Schatten auf die kommende Legislaturperiode, sagt René Repasi. Er ist der Sprecher der deutschen Sozialdemokraten im EU-Parlament.
Bereits in der zweiten Plenarperiode der neuen Legislatur zeigen die Christdemokraten und die EVP, was von ihrer Brandmauer gegenüber Rechtsaußen zu halten ist, nämlich nichts. Und Fraktionschef Manfred Weber war bei der Abstimmung noch nicht einmal im Plenarsaal, um persönlich Verantwortung zu übernehmen.
Die Christdemokraten sehen sich nun dem Vorwurf ausgesetzt, den sogenannten Cordon Sanitaire gegen die extreme Rechte aufgegeben zu haben, um die eher wirkungslose Venezuela-Resolution zu verabschieden. Tatsächlich ist nach der Wahl im Juni das EU-Parlament klar nach rechts gerutscht und es ist nicht auszuschließen, dass die EVP-Fraktion künftig eher eine feste Mehrheit mit den Rechtsaußen suchen wird.
Am Sonntag findet die letzte größere Wahl in diesem Superwahljahr 2024 statt. In Brandenburg ist Landtagswahl. Das rote Brandenburg wird das Bundesland häufig genannt, denn seit 1990 regiert dort ununterbrochen die SPD. Doch laut Umfragen könnte am Sonntag die AfD stärkste Kraft werden. Deshalb ist dies eine Art Schicksalswahl für die SPD. In Brandenburg, aber auch im Bund. Christina Nagel berichtet.
Von Endzeitstimmung für die SPD, für sich selbst als Kanzler und künftiger Kanzlerkandidat will Olaf Scholz nichts wissen.
Wir haben das ja schon mal geschafft,
betont er im ZDF-Sommerinterview mit Blick auf Wahlprognosen und Umfragetiefs. Die SPD sei eine kampferprobte Partei. Eine Partei, die aktuell wieder kämpfen muss, gibt SPD-Chefin Saskia Esken offen zu.
Und wir werden kämpfen, das versteht sich doch von selbst.
Es klingt nicht gerade enthusiastisch. Vielleicht auch, weil bereits bei der Frage, wer mit wem für was kämpft, die Selbstverständlichkeit aufhört. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat dankend auf Wahlkampfhilfe durch den Kanzler verzichtet, obwohl der in Brandenburg sogar seinen Wahlkreis hat. Plakatiert wurde, wer Woidke will, muss SPD wählen, was fast schon entschuldigend wirkt und vielleicht auch so gemeint ist. Umfragen zufolge würde jeder Zweite für Amtsinhaber Woidke stimmen, wenn es eine Direktwahl wäre. Mit der SPD aber tut man sich schwerer. Woidke ist das Zugpferd, nicht der Kanzler, nicht die SPD und schon gar nicht die Ampelregierung, von der sich der Brandenburger Ministerpräsident deutlich abgrenzt. Nicht schlimm, meint Olaf Scholz.
Ich finde, es geht um Dietmar Woidke, es geht um Brandenburg und es geht darum, dass die Sozialdemokratische Partei in dem Bundesland ein klares Mandat bekommt.
Die SPD regiert das Land seit 1990. Nach den schlechten Ergebnissen bei der Europawahl, den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, wäre eine Niederlage hier gegen die AfD ein weiterer Schlag. Auch weil Woidke angekündigt hat, nicht mehr weitermachen zu wollen, sollte die SPD nur zweitstärkste Kraft werden. Das würde zu Personaldiskussionen führen, nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Berlin, wo es jetzt schon rumort. Ist die SPD mit ihrer Führung richtig aufgestellt? Ist Olaf Scholz wirklich der richtige Kanzlerkandidat? Fragen, die schnell jede inhaltliche Debatte überlagern. Nicht ohne Grund appelliert SPD-Parteichef Lars Klingbeil an alle Sozialdemokraten, ihren Teil dazu beizutragen, um Wählervertrauen zurückzugewinnen.
Wir brauchen einen geschlossenen Kampf.
Mit dem Bundeskanzler, schiebt er nach, und mit einem klaren Fokus auf sozialdemokratische Themen. Doch ein Weiter wie bisher wollen längst nicht mehr alle mittragen. Sollte Dietmar Woidke die Wahl gewinnen, gewinnt ein Kurs, der als pragmatisch und klar realpolitisch gilt. Er hat den Autobauer Tesla nach Brandenburg geholt, den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung herausgezögert und spart nicht mit Kritik an Entscheidungen, die der Kanzler und auch SPD-Minister vertreten. Ob bei Gesundheitsthemen oder aber auch in der Migrationspolitik. Kanzler Olaf Scholz gibt sich nichtsdestotrotz unverdrossen zuversichtlich. Für ihn ist die Richtung, in die es gehen muss, klar.
Vorwärts, liebe Freunde, vorwärts, liebe Genossinnen und Genossen.
Der Kampf um die Zukunft, sagt er beim Sommerfest der Parteizeitung, sei auch ein Kampf um die Hoffnung. Und die stirbt bekanntlich zuletzt.
Bundeswirtschaftsminister Habeck ist in diesen Wochen viel in der Republik unterwegs. Er besucht unter anderem besonders energieintensive Unternehmen in der Transformation, wie es heißt. Heute stand Volkswagen auf dem Programm. Und das ist nochmal ein Sonderfall. Es ist ein energieintensives Unternehmen in der Transformation und in einer tiefen Krise. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen Einschnitte angekündigt. Auch Werksschließungen sind auf einmal nicht mehr ausgeschlossen. Entsprechend angespannt ist die Belegschaft, wie Katharina Seiler erlebt hat.
Die Stimmung bei den Beschäftigten im VW-Werk in Emden ist schlecht. Die Krise hatte sich angekündigt, aber dass der Konzern den Haustarifvertrag gekündigt hat, hat die Beschäftigten unerwartet getroffen.
Ja, also da waren wir platt. Also, dass es VW nicht so gut geht und dass der Absatz weniger wird, das haben wir immer gemerkt. Aber dass die gleich mit so einer Keule rauskommen, da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Also, das war schon ganz schlimm. Wir dachten eigentlich immer, das wäre unmöglich. Wir sind eines Besseren belehrt worden. Haben wir von unseren Arbeitgebern nie gedacht, dass der mit uns so umgeht.
Wir haben eine Betriebsversammlung gehabt, wo die Leute Tränen in den Augen hatten. Es haben mich Leute angerufen, die kurz vor der ATZ stehen, vor der Altersteilzeit, die gesagt haben, kann ich denn überhaupt jetzt noch in die ATZ gehen oder werde ich gleich rausgeschmissen?
Von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, den seine Nordwest-Tour zum Emder VW-Werk führt, erwarten die Beschäftigten Hilfe. Gut 2 Dutzend Gewerkschafter haben sich vor der Werkshalle versammelt und begrüßen den Minister mit dem Transparent: Herr Habeck, wir brauchen Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung für unsere Familien und alle VW-Standorte. Und Habeck, kaum aus dem VW-E-Auto ausgestiegen, eilt auch gleich auf das IG Metaller Grüppchen zu.
Erstmal danke, dass Sie hier sind und ich kann Ihnen und den Kollegen nur im Moment gutes Durchhaltevermögen wünschen und viel Kraft in der wirklich bedrohlichen Zeit. Das mag man sich ja immer, wenn man so vorm Fernseher sitzt oder die Nachrichten liest, gar nicht vorstellen, was es dann mit einem macht, wenn man hier wirklich Existenzangst hat und weiß nicht, ob man morgen noch seine Familie ernähren kann. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, wie elend die Lage im Moment sich für Sie und die Kollegen anfühlen muss. Deswegen gibt es eine hohe Verpflichtung von mir persönlich, aber auch von allen, denen ich rede, zu unterstützen, dass Volkswagen gut durchkommt durch diese Zeit ohne Standortschließung. Und dass sich personalpolitische Maßnahmen im normalen tariflichen Rahmen bewegen.
Verständnis bringt er mit, konkrete Zusagen aber macht er nicht. Nur sein Verweis auf die schon vom Kabinett beschlossenen steuerlichen Anreize für E-Autos als Dienstfahrzeuge. Ansonsten nur, er sei im permanenten Austausch mit dem Konzern. VW-Vorstand Martin Sander dagegen hat sehr wohl konkrete Wünsche an Habeck bzw. an die Bundesregierung.
Ich denke, heute habe ich die Möglichkeit, ein paar Forderungen zu stellen oder ein paar Wünsche zu formulieren. Das Erste. Und das Wichtigste ist wirklich, dass wir von der Politik ein ganz klares Signal und ein ganz klares Commitment für die Elektromobilität bekommen. Wir sind davon überzeugt, es ist der richtige Weg. Und ich denke, wir sollten unsere Kunden nicht weiter verunsichern, sondern gemeinsam ein ganz klares Signal senden. Dies ist der Weg und in diese Richtung gehen wir gemeinsam, Hersteller und Politik gemeinsam.
Und für diesen gemeinsamen Weg wünscht sich Sander außerdem von der Politik mehr Anreize für private und gewerbliche Kunden, damit die jetzt E-Autos kaufen. Und wettbewerbsfähige, also günstigere Energiepreise. Habeck seinerseits verspricht, im Gespräch zu bleiben mit dem Konzern und auch mit der Automobilindustrie. Deren Vertreter und die IG Metall hat er für Montag zu einem Austausch bei einem virtuellen Autogipfel eingeladen.
Wirtschaftsminister Habeck war bei der krisengeschüttelten Autoindustrie zu Gast, heute bei VW im ostfriesischen Emden. Das Wetter im Saarland. Der Tag geht trocken und sogar weitgehend sternenklar zu Ende. Morgen geht's dann sonnig und trocken weiter. Nur am Nachmittag kann es mal dünne Schleierwolken geben. Die Höchsttemperaturen morgen 21 Grad im St. Wendler Land und 25 Grad in Saarbrücken. Der Sonntag beginnt sonnig, aber im Laufe des Tages ziehen immer mehr Wolken auf und es kann dann auch einzelne Schauer geben, also am Sonntag, bei 24 Grad maximal. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun im Podcast auf sr2.de. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.